FM4
Science Busters
Live. Martin Buntigam, Florian Freistetter und Martin Moder antworten auf deine Fragen zum Coronavirus und allen anderen wichtigen Themen.
Herzlich willkommen, hallo. Science Busters, alles über Corona und den Rest lautet der Titel. Mein Name ist Martin Buntigam, im Studio neben mir Martin Moder, abwickeln wird die Sendung Martin Pieper und zugeschaltet per Skype ist uns Florian Freistetter als Astronom, der die Mathematik im Blick haben wird. Alles über Corona und den Rest kann man telefonisch erfragen, wenn es Fragen gibt. Also alles natürlich nur so weit wie in den ersten 60 Minuten kommen. Und der Rest ist ja auch noch da. Falls da wer Fragen hat, hat der Klimawandel auch schulfrei oder explodiert wirklich bald ein Stern ganz in der Nähe? Wenn das interessiert, der kann natürlich auch anrufen 0800 226 996. Coronavirus ist aber natürlich der Welterfolg momentan, viele sind betroffen, viele können nicht in die Schule, nicht auftreten, sind krank und Schlimmeres, auch wir Science-Busters haben unsere Premiere der Global Warming Party absagen müssen im Stadtsaal Wien. Wir hätten natürlich auf Global Virus Party umlabeln können, machen wir aber nicht, weil diese Corona-Partys, die ja noch stattgefunden haben letztes Wochenende oder vielleicht heimlich noch immer stattfinden, sind gar keine so gute Idee. Und warum eigentlich, wenn eh nur Junge und Gesunde feiern, das keine gute Idee ist? Da wird uns Florian Freistetter nach der ersten Platte Auskunft geben.
Frag die Science Busters. 0800 226 996.
Eine Stunde lang Fragen an uns Science Busters, beziehungsweise im Vorfeld war das auch schon möglich, Fragen zu stellen und zwei Fragen, die dieselbe Richtung zielen, haben wir bekommen. Eine von Luca. Wie lang wird es durch die Maßnahmen dauern, bis die Zahl der Infektionen zurückgeht? Und Super Vauk, der oder die, fragt, wann ist der Peak laut Berechnungen erreicht mit den derzeitigen Maßnahmen? Dazu frage ich jetzt Florian Freistetter, der sich als Astronom natürlich zur Universumsberechnung viel mit Mathematik beschäftigen muss. Hallo Florian.
Hallo.
Warum ist Mathematik da so gut geeignet, was über Viren zu sagen?
Ja, es gibt noch viele Dinge, die über Viren offen sind und nicht bekannt sind. Aber was man weiß, ist tatsächlich, wie sich Viren ausbreiten, wie sich solche Seuchen ausbreiten, wie die, die jetzt gerade stattfinden. Und die halten sich wirklich sehr streng an mathematische Gesetze, weswegen wir da gut modellieren können, was passiert, wenn wir nichts tun. Denn dann wächst diese Zahl der Infizierten exponentiell. Und das klingt auf den ersten Blick recht nichtssagend, wenn man nicht weiß.
Es klingt so, wie wenn es in Mathematik so wird, wie man nicht mehr aufpassen möchte. Exponentiell bedeutet was?
Das heißt einfach nur, dass die Zahl der infizierten Fälle in diesem Fall sich nach konstanten Zeiträumen verdoppelt. Ja, also wenn wir heute 5 Fälle haben, dann haben wir 2 Tage später 10 Fälle und 2 Tage später 20 Fälle und 2 Tage später 40 Fälle und so weiter. Das kann am Anfang extrem täuschen, dass das ganz langsam losgeht. Also es war in Österreich auch so, den ersten Fall gab es irgendwie am 25. Februar, dann kam mal irgendwie der dritte Fall dazu, dann kam der vierte Fall dazu. Mhm. Es hat fast eine Woche gedauert, bis mehr als 10 Fälle da waren. Dann hat es 8 Tage gedauert, bis die Zahl der Fälle bei 100 war. Dann hat es nochmal 8 Tage gedauert, bis die Zahl der Fälle heute bei über 1000 angelangt ist.
Und dann geht es dahin und dann kann man nichts mehr machen?
Es geht dann wirklich extrem dahin. Das ist ja gerade das Hartnäckige, das Heimtückische bei exponentiellem Wachstum. Wenn die Zahlen mal groß werden, werden sie extrem schnell noch viel, viel größer. Und wenn man jetzt diese Wachstumsrate sich weiter anschauen würde, in die Zukunft projizieren würde, so wie es jetzt ist, dann hätten wir irgendwie so um den 6. April rum über 100.000 Infizierte und irgendwie zu Ostern wären wir bei der Millionenzahl angelangt und irgendwann am Ende April bei mehr als 17 Millionen Infizierten in Österreich, was natürlich nicht geht. Und da sind dann auch die Grenzen des Wachstums erreicht, weil das Virus braucht Ressourcen, in dem Fall Menschen, die infiziert werden können. Und wenn die irgendwann ausgehen, dann hört das Wachstum auf. Das wäre natürlich für uns jetzt der blödestmögliche Weg, diese Seuche zu bekämpfen.
Indem weil davor halt sehr viele krank werden und sterben vermutlich, oder?
Ganz genau. Und deswegen haben wir jetzt all diese restriktiven Maßnahmen, um zu verhindern, dass dieses exponentielle Wachstum weitergeht. Wir wollen dieses exponentielle Wachstum drücken. Wir wollen dafür sorgen, dass es langsamer wächst, dass die Zahl, der Zeitraum, in dem sich die Fälle verdoppeln, immer größer und größer wird. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass wir jetzt alle möglichst wenig soziale Kontakte haben, weil die Zahl der Fälle, die wir sehen, die nachgewiesen sind, die 1000 Stück, die wir heute in den Medien gehabt haben, das sind ja nur die, die wir wissen. Es dauert eine Zeit lang, bis die Symptome sich zeigen, wenn man infiziert ist. Mhm. Man kann irgendwie 10 Tage rumlaufen und überhaupt nichts spüren in der Zeit, aber andere Menschen anstecken. Das heißt, es wird mit Sicherheit sehr, sehr viel mehr infizierte Menschen in Österreich geben als diese 1000, deutlich mehr.
Das heißt, deshalb sind diese Zusammenkünfte von jungen Menschen, die ihre Großeltern nicht besuchen dürfen, wenn die alle gesund sind und gemeinsam feiern, ist es trotzdem keine gute Idee?
Genau, weil wenn, es ist egal, ob er jetzt irgendwie jung ist oder älter ist oder feiert oder sonst irgendwas macht, wenn Menschen in großen Mengen zusammenkommen, dann sind da vermutlich welche dabei, die infiziert sind, aber einfach noch nicht wissen, dass sie infiziert sind, weil das nicht getestet worden ist, weil sie auch noch keine Symptome spüren und dann steckt man andere an. Und die anderen, die angesteckt sind, wissen es auch noch nicht. Das heißt, quasi die Dunkelziffer in dem Fall der Zahl der Infizierten ist deutlich größer als die Zahl der nachgewiesenen Infizierten und deswegen müssen wir diese Kontakte einschränken, weil sonst kann dieses Wachstum nicht aufhören, sonst kommen wir nicht hinterher. Wir müssen die Leute quasi hindern, andere Leute anzustecken, nicht irgendwie aktiv, weil die machen das ja nicht absichtlich, die meisten, sondern die laufen halt rum, wissen nicht, dass sie krank sind. Und
das ist aber keine Meinung, dass sie das verdoppelt, dieses exponentielle Wachstum und man kann es auch anders sehen, sondern das sind mathematische Gegebenheiten.
Gerade Mathematik ist was, wo man Dinge definitiv nicht anders sehen kann. Mathematik ist ja ziemlich die einzige Disziplin, wo die Dinge so sind, wie sie sind und definitiv nicht anders. Und in dem Fall kann man sich wirklich, also die Kurven, die Wachstumskurven der Viren, die wir sehen aus den einzelnen Ländern, die kann man eigentlich als Lehrbuchbeispiel für exponentielles Wachstum in jedes Schulbuch reintun.
Also das ist wird so vermutlich auch passieren. Also die Zentralmatura der Zukunft wird immer ein exponentielles Wachstumsvirenbeispiel dabei haben. Da kann man sich als Schüler, Schülerin schon darauf einstellen heute.
Allerdings.
Okay, danke vielmals, Florian. Wir hören es dann später wieder. Man kann weiterhin anrufen unter 0800 226 996 und Fragen stellen. Michael Fiedler nimmt die Fragen entgegen. Wir spielen wieder Musik und wenden uns dann danach der nächsten Frage zu.
FM4. Frag die Science Busters. 0800 226 996.
Das ist die Telefonnummer, forget, ein kleiner Hinweis der Musikredaktion, dass man nicht vergessen soll, die Hände regelmäßig zu waschen, wenn man unterwegs ist. Die Nummer hat gewählt der Marco, der eine Frage hat, die vermutlich Martin Moder, Molekularbiologe und Genetiker, gut beantworten kann. Hallo Marco.
Hallo, grüß dich.
Bitte, was wäre deine Frage?
Zu dem aktuellen Beitrag, der gerade gelaufen ist, bezüglich der Übertragung der exponentiellen sozusagen. Mhm. Wenn man die verlangsamt, ja, schützt man sozusagen das Gesundheitssystem für die Leute, dass die anfällig sind, die geschwächt sind, damit die Krankenhäuser nicht überlastet werden. Mhm. Heißt es aber doch nicht, dass letztendlich dann jeder oder ab wann ist sozusagen der Wirt nicht mehr erfolgreich, also sprich der Mensch, dass er das Virus nicht mehr weiterverbreiten kann. Wie hoch muss die Immunisierung in Österreich sein?
Hallo Marco, das ist eine sehr gute Frage. Du hast vollkommen recht. Es geht gar nicht darum, dass man jetzt versucht zu schauen, dass manche Leute gar nicht krank werden. Also über kurz oder lang werden wahrscheinlich die meisten Menschen erkranken. Was man halt versucht, ist dafür zu sorgen, dass nicht alle gleichzeitig erkranken, wie du eh sagst. Weil man muss sich vorstellen, es ist schon blöd, wenn man die schierste Grippe seines Lebens hat. Aber es ist extra blöd, wenn man die schierste Grippe seines Lebens hat, während alle anderen auch die schierste Grippe ihres Lebens haben.
Ja.
Das heißt, es geht halt darum, diese Kurve möglichst flach zu halten. Und was du, also eben so flach zu halten, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird, wie du eh sagst. Das heißt, ab irgendeinem Zeitpunkt muss dieses exponentielle Wachstum zu einem Ende kommen. Die Kurve muss abflachen und die Infektionen müssen zurückgehen. Das wäre natürlich der Idealzustand. So, jetzt ist das Problem, wir haben momentan keine Ahnung, wann das der Fall ist. Wir wissen nicht, wie viele Leute schon infiziert gewesen sein müssen, damit es so weit kommt, weil das auch von vielen Dingen abhängt, die wir gar nicht wissen. Zum Beispiel hängt es davon ab, ob, wenn ich schon mal die Krankheit hatte, ich danach für lange Zeit immun bleibe. Und das hängt davon ab, ob das Virus sehr viel mutiert, ob, wenn es mutiert, die Immunität trotzdem aufrechterhalten bleibt. Das heißt, da sind Daten drin. Oder auch, es hängt auch davon ab, ob im Sommer das Virus vielleicht anders sich verhält in seiner Ausbreitung.
Genau, das war auch eine Frage von Angelika, ob das wieder weggeht, wie das Grippevirus und saisonal wiederkommt.
Ah, na bitte, da haben wir gleich die nächste 2-1. Das spielt ja nämlich auch rein, weil das ist auch ein Faktor, der entscheidet, wann diese Kurve abflacht. Und wenn es jetzt darum geht, ist das saisonal oder beziehungsweise wird es im Sommer weggehen, da muss man sagen, das wissen wir auch nicht. Aber man kann Vermutungen anstellen. Prinzipiell, es gibt Coronaviren, die sind auch jetzt schon seit langer Zeit in Umlauf. Da gibt es 4 verschiedene Typen eigentlich und bei denen ist es schon so, dass die im Winter einen großen Peak haben und im Sommer mit viel niedrigerer Rate sich nur verbreiten. Allerdings muss man sagen, die gibt es schon lange und wenn etwas saisonal kommt, dann verhält sich das oft anders, wie wenn es plötzlich pandemisch kommt. Also kurzum muss man leider, wie so oft sagen, wissen wir nicht.
Der Jan hat noch eine Nachfrage. Danke Marco für deine Frage. Der Jan hat noch eine Frage zum Thema. Hallo Jan.
Ja, grüß euch, servus. Folgendes, genau, es geht auch um diesen Peak. Wenn wir diesen Peak abflachen können und so wie die grafischen Darstellungen jetzt quasi das darlegen, dann werden wir den Peak, so es möglich sein wird, erst in circa 180, 190 Tagen haben. Was passiert bis dahin, wenn wir tatsächlich 6 Monate jetzt unter Quarantäne stehen müssen? Und die zweite Frage habe ich jetzt leider schon vergessen.
Das ist gut, weil wenn du die zweite sagst, vergesse ich die erste in der Zwischenzeit. Du hast vollkommen recht. Also der Peak wird für ziemlich spät erwartet. Ich glaube erst gegen Hochsommer eigentlich, was ein ziemliches Problem ist. Das sind halt Berechnungen, wenn sie das so verhält, wie man momentan erwartet, dass es sich verhält. Da muss man natürlich oft nachjustieren. Wann dieser Peak jetzt wirklich da ist, hängt sehr stark davon ab, wie gut wirken die aktuellen Quarantänemaßnahmen? Das lässt sich leider immer erst mit einer ziemlichen Zeitverzögerung legitim berechnen. Wie verhält sich das Virus überhaupt über lange Zeiten, eben wenn es wärmer wird etc.? Und was man aber auch dazu sagen muss, wenn wir jetzt sagen, okay, aber dann hast du halt die absolute Überlastung spätestens im August oder wann auch immer diese Berechnungen voraussagen. Bis dahin stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass wir schon antivirale Medikamente haben, die wirken könnten. Impfungen nicht. Aber antivirale Mittel werden schon sehr viele verschiedene getestet, auch welche, die schon zugelassen sind, die man gleich verwenden könnte. Und die große Hoffnung ist halt auf der einen Seite, dass wir den Peak zumindest so weit hinauszögern, dass einmal die Grippe-Epidemie zumindest mal vorbei ist. Das ist schon eine große Entlastung. Und dass wir sie vielleicht zu einem Zeitpunkt haben, diesen Peak, wo dann antivirale Medikamente schon da sind und zumindest die ganz schweren Verläufe einigermaßen abgeschwächt werden können.
Das heißt aber, haben dann so viele Menschen schon diese Virenerkrankung, dass man nicht mehr dauernd zu Hause bleiben muss, dass man wieder sie versammeln kann, dass der Konzerttheaterbetrieb wieder aufrechterhalten wird, oder kann man das noch nicht sagen?
Ich möchte jetzt gar keine Versprechungen abgeben. Es ist halt auch immer die Kosten-Nutzen-Frage. Ich meine, wenn jetzt das Gesundheitssystem auch aufrüstet ein bisschen die nächsten Monate, vielleicht können wir uns dann sogar ein bisschen eine höhere Infektionsrate leisten, ohne alle daheim bleiben zu müssen.
Okay, danke.
Da hätte ich noch einen Punkt dazu, von wegen, weil du gesagt hast, ja, wenn wir es uns leisten können, ja, Kosten-Nutzen-Rechnung. Nur, das ist mir etwas auch komisch aufgestoßen. Bis gestern wurde in Tirol Ski gefahren. Bis gestern wurde in Salzburg Ski gefahren, aus finanziellen Gründen, weil die armen Hoteliers etc. Aber da gehört doch irgendwie ein bisschen mehr ganz normaler Bauernverstand, Menschenverstand dazu, dass man nicht sagen kann, ja, okay, nur damit ich da jetzt noch ein bisschen meine Kasse füllen kann für irgendwas, dass ich Leute unter Risiko setze. Mhm. Gestern war ein Konzert in England mit 20.000 Leuten indoor, ja. Ich meine, das ist zum Haare raufen eigentlich, ja. Das versteht man nicht, ja. Und dann sagen manche dann, naja, die Behörden, die werden das schon wissen. Ich finde, nur sich auf die Behörden zu vertrauen, eigentlich haben wir das alle mitgekriegt, müssen wir wirklich jetzt unsere eigenen Maßnahmen setzen und eben, wir müssen das Virus aushungern, das ist die einzige Möglichkeit. Mhm. Und da gehe ich doch bitte nicht auf ein Konzert, nur weil es noch erlaubt ist, auf ein Konzert zu gehen.
Ja, man kann zu Hause bleiben, also das wäre erlaubt gewesen. Ja. Danke Jan für den Anruf, danke für die Frage, Marco. Wir spielen jetzt noch eine Platte und nehmen dann die nächste Frage.
Ruf an oder schick uns deine Fragen über unsere FM4 Social Media Kanäle.
Frag die Science Busters eine Stunde lang zu Corona, wird es vermutlich bleiben, aber es gingen auch alle anderen Fragen. Und Marco hat noch eine Nachfrage, er hat zuerst schon gefragt, wie das jetzt ist mit der Ansteckung. Er selber schließt sich der Meinung des letzten Liedes an, No Time to Die. Was ist deine Nachfrage, Marco?
Ich hätte noch mal eine Frage bezüglich, also jetzt im Vergleich Influenza zu Corona. Mhm. Ich habe selber Influenza seit 15 oder 20 Jahren und schon immer gehabt, bin nicht geimpft.
Hast du das davor schon gehabt?
Kann ich nicht mehr genau sagen.
Ja, das wüsstest du. Wenn du es gehabt hättest, das wüsstest du.
Okay. Das heißt jetzt, habe ich jetzt eigentlich nur Glück gehabt, dass ich nicht mit Corona, mit Influenza-Viren in Kontakt gekommen bin? Oder kann mein Immunsystem so stark sein, dass das abwehrt? Jetzt Frage zu Corona. Muss es dann jeder, der mit Coronaviren in Kontakt hat, kriegt er automatisch diese Symptome oder ist krank? Oder kann das Immunsystem eines Menschen auch so stark sein, dass das gar nicht ausbricht an die Krankheit?
Guter Punkt. Es gibt schon ein paar grundlegende Unterscheidungen zwischen Influenza und Corona in dem Fall. In erster Linie die, dass das Influenza-Virus ist grundsätzlich weniger ansteckend als das neue Coronavirus. Aber was der entscheidende Punkt ist, das Influenza-Virus gibt es schon seit sehr, sehr langer Zeit. Das bedeutet, auch wenn es sich von Saison zu Saison ein bisschen verändert, ist eine gewisse Grundimmunität in der Bevölkerung vorhanden. Und das verhindert, dass sie jetzt das Grippevirus, also das Influenza, mit derselben exponentiellen Art und Weise ausbreiten könnte, wie es das Coronavirus tut. Also gegen dieses neue Coronavirus hat kein Mensch quasi etwas in seinem Immunrepertoire, das ihn jetzt akut schützen würde. Und deswegen kann das halt dazu führen, dass wirklich sehr, sehr viele Menschen gleichzeitig infiziert werden, was bei der Grippe so nicht funktioniert. Also es war Glück dabei, aber es hat natürlich auch diesen Grundimmunitätsfaktor.
Das heißt historische Gründe auch. Also Marco hat Glück gehabt und es gibt eine Basis, auf der er aufbauen kann als jemand, der später auf die Welt gekommen ist. Da hat es das Virus schon lange gegeben.
Genau, das ist halt das Problem mit diese Viren, die pandemisch werden, also die sich um den ganzen Globus ausbreiten. Das sind in aller Regel Viren, die wirklich ganz neu auf den Menschen übergegangen sind, so wie eben das Coronavirus, wo einfach die Grundimmunität fehlt. Das ist was anderes bei Erkrankungen, die Jahr für Jahr wiederkommen mit leichten Abwandlungen. Irgendeine, was war die letzte Frage? Du hast da noch was dran gehängt.
Ob dann alle Menschen krank werden, die damit in Berührung kommen, das ist ja jetzt schon nicht der Fall. Vielleicht werden sie krank, aber nicht alle haben Symptome, oder?
Ja, genau, das ist der Punkt. Also es gibt Leute, bei denen wird es ganz arg und es gibt Leute, bei denen ist es sehr harmlos. Also 80% der Leute müssen nicht ins Krankenhaus. Für einen großen Teil davon ist es wirklich wie eine Erkältung. Es gibt einen gewissen Prozentsatz, der ist dann eher klein, die spüren gar nichts. Dann gibt es welche, für die ist es eher auf der Größenordnung einer Grippe. Und dann aber 20%, für die ist das so problematisch, die müssen ins Krankenhaus. Und 5% müssen sogar beatmet werden. Das heißt, die Chance, wenn du jung bist und keine Vorerkrankungen hast, dann wird es wahrscheinlich einfach eine unangenehme bis sehr unangenehme Zeit, in der dir saufad ist, daheim am Sofa. Aber wenn du älter bist oder wenn du Vorerkrankungen hast, wenn dein Kreislaufsystem schwach ist vor allem, dann wird es halt ein großes Problem.
Diese Basisimmunisierung bei der Grippe, da kann man sich aber jetzt nicht drauf verlassen, sondern man sollte sich schon gegen Grippe impfen gehen, wenn es wieder einen Impfstoff gibt im Herbst.
Ja, das auf jeden Fall. Das ist auch jetzt ein Problem. Also es ist ja nicht so, als wären jetzt die Krankenhausbetten frei und warten auf die Corona-Patienten. Die sind zum Teil schon besetzt durch die ganz regulären Grippepatienten, wo es ja auch in Österreich jedes Jahr um die 1000 Tote gibt. Das darf man nicht vergessen, die nehmen noch Platz ein, die brauchen auch Betreuung.
Und es gibt ja ganz Krankheiten, die keine Virenkranken sind, Unfälle und so weiter. Das heißt, es wäre günstig, wenn im Krankenhaus Platz wäre, sowieso.
Würde sich wahrscheinlich jeder freuen, ja.
Danke, Marco, für deinen Anruf. Noch kurz eine Frage, die wir online bekommen haben. Wo kommt denn das Virus eigentlich her? Wer hat das gebaut, erfunden? Warum ist es auf einmal da? Warum gibt es ein neues Virus?
Das ist schnell beantwortet. Coronaviren kommen eigentlich fast immer aus der Fledermaus. Weil die Fledermaus, das ist wirklich eine regelrechte Coronaviren-Schleuder. Hat schon öfters auch in der Vergangenheit Pandemien verursacht mit Coronaviren. Die gehen aber nicht direkt auf den Menschen, sondern über einen Zwischenwirt.
Das heißt, wenn Batman das Coronavirus entwickelt, wer ist dann Robin, der es zu uns Menschen bringt?
Das war in der Vergangenheit, waren das Dromedare zum Beispiel, 2012. 2002 ist es über Schleichkatzen gekommen, nimmt man an. Was das neue Coronavirus als Zwischenwirt genutzt hat, weiß man nicht genau. Man hat lange Zeit Schlangen verdächtigt. Dann hat man geglaubt, es wäre das Pangolin, aber da ist man jetzt auch sehr unsicher.
Aber warum sterben jetzt nicht alle Fledermäuse, wenn die Coronaviren haben?
Das ist, weil die Fledermäuse ein richtig orges Immunsystem haben. Fledermäuse haben ein wahnsinnig aggressives Immunsystem.
Das heißt, wenn Coronaviren in Fledermäusen üben, ist das quasi Höhentraining und dann sind wir für sie leichte Gegner?
Genau, sobald sie es dann schaffen, auf uns zu hupfen, sind wir wirklich total unterlegen, verglichen mit der Orgenfledermaus. Die hat nämlich so einen Botenstoff, den Interferon Alpha, der ist bei denen die ganze Zeit komplett hochgejuiced, den produzieren sie die ganze Zeit. Wir produzieren den erst, wenn wir schon erkrankt sind. Also sind quasi immer die Nachzügler bei der Virenabwehr. Das macht nämlich dieser Botenstoff.
Das heißt, wir stellen uns erst langsam darauf ein und die Fledermäuse zeigen mit nacktem Finger auf angezogene Leute, weil wir so schwach sind im Vergleich.
Vollgas.
0800 226 996 kann man anrufen und Fragen stellen noch eine knappe halbe Stunde an uns Science Busters rund um Corona und alles andere.
FM4. Frag die Science Busters. 0800 226 996.
Wenn man einreist am Flughafen, bei vielen Firmen am Eingang an den Grenzen, auch wir, wie wir jetzt am Königlberg zu FM4 gekommen sind, sind mit dem Infrarotthermometer gemessen worden, ob wir eine erhöhte Körpertemperatur haben. Dabei ergeben sich ganz kuriose Messwerte. Manche Leute haben nur 34 Grad Körpertemperatur. Das ist eigentlich starke Unterkühlung und gehören in Wirklichkeit sofort behandelt, sind aber pumperl gesund. Ich habe den Musterwert 36,1 Grad Celsius mitgebracht. Martin Moder, wie viel Grad waren das?
Habe ich vergessen.
Also kann sich viele Sachen merken, aber einfache Sachen werden sofort wieder gelöscht. Florian Freistetter, wie funktioniert denn eigentlich so ein Infrarotthermometer? Warum nimmt man gerade aus jetzt solche Thermometer, wo so unterschiedliche Ergebnisse herauskommen?
Naja, ein Infrarotthermometer ist eigentlich was ganz Simples, weil Infrarotstrahlung ist nichts anderes als Licht. Ja? Nur unsere Augen können es nicht sehen, aber wir haben jede Menge Geräte, die Infrarotstrahlung sehen können. Und genauso wie eine normale Kamera, was ich feststellen kann, welche Stärke das Licht hat, wie hell was ist, kann man auch mit anderen Kameras feststellen, wie hell etwas in Infrarotstrahlung ist. Und Infrarotstrahlung ist einfach nur Wärme. Das heißt, wenn wir sehen, wie hell Infrarotstrahlung ist, heißt das nichts anderes, wir sehen, wie warm etwas ist. So ein Infrarotthermometer funktioniert noch ein kleines bisschen anders, da sind noch ein paar Details mit dabei. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass jeder Körper, jedes Objekt, das Temperatur hat, und wir haben ja alle eine Temperatur, mal eine niedrigere, mal eine höhere, aber eine Temperatur haben wir. Und diese, das heißt, wir leuchten alle im Infrarotlicht, wir geben alle Infrarotstrahlung ab. Und das kann man mit den entsprechenden Thermometern dann messen. Und gerade für solche Fälle ist das gut, weil das extrem schnell geht und es auch halbwegs hygienisch ist. Man kann das aus einer gewissen Entfernung machen, ohne sich berühren zu müssen, was bei den klassischen Methoden der Temperaturmessung ein bisschen umständlicher wäre. Wenn da jetzt alle Menschen mit, so wie es früher noch war, mit dem Thermometer im Hintern gemessen werden müssten, dann wären die Szenen an den Flughäfen oder am ORF-Eingang vermutlich ein bisschen anders, als die es heute sind.
Aber dann wäre auf YouTube wesentlich mehr Viralität los. Von der Anmutung her ist es eher so wie im Agentenfilm. Wenn man jetzt da reinkommt, kommen Leute mit Gummihandschuhen, mit Mundschutz und halten einem quasi ein pistolenartiges Gerät an die Stirn. Das kennt man eigentlich nur, wenn der Auftragsmörder seiner Arbeit nachgeht. Warum kommen da jetzt Werte 34 Grad Celsius zustande, wenn man das misst? Das kann ja nicht stimmen, oder?
Es kommt darauf an, also, aber theoretisch kann auch ein Mensch, wie gesagt, 34 Grad Celsius haben, aber man muss da bitte schon genau schauen, wo man genau misst, also dass man jetzt irgendwo nicht worauf trifft, wo es gerade besonders reflektiert oder wenn vielleicht irgendwie die Körperstelle, wenn manche Menschen haben mehr Haare, manche haben weniger Haare, vielleicht ist man dann irgendwie an bestimmten Stellen ein bisschen mehr aufgewärmt, wenn man gerade irgendwo unter dem nicht richtigen Winkel drauf trifft.
Oder der Brillenbügel abgekühlt ist, das kann auch sein.
Zum Beispiel, ja, also, oder wenn man irgendwie jetzt quasi ein Stück von der Kleidung noch erwischt oder wo auch immer man da jetzt genau hin zielt. Also man muss da schon irgendwie schauen, dass man das richtig macht. Also auch beim Infrarot-Temperaturmessen kann man es falsch machen, aber wenn man es halbwegs richtig macht und so enorm schwer ist es jetzt nicht. Ja? Und es dauert auch nicht lange. Das kann man auch zur Not 4-5 Mal hintereinander machen und dann schauen, ob es bei dem Wert von 34 Grad bleibt und wenn ja, dann wirklich nochmal den Besuch beim Arzt empfehlen. Aber prinzipiell ist es eine sehr gute, schnelle und verlässliche Methode, um zu schauen, ob jemand, wenn man weiß dadurch nicht, ob jetzt jemand am Coronavirus infiziert ist oder nicht, aber man weiß zumindest, ob der Mensch krank sein könnte oder nicht und dann schickt man zum Arzt.
Und Infrastrahlung ist einfach normales Licht, aber unser Auge kann das nicht auflösen?
Ganz genau, also das ist ganz normales Licht, also Licht hat eine gewisse Wellenlänge und Infrarotstrahlung hat eine Wellenlänge, die länger ist als dieses Licht, für das unsere Augen sensibel sind. Aber andere Lebewesen können Infrarotstrahlung sehen, andere Lebewesen können auch Ultraviolettstrahlung sehen. Das ist Licht, wo die Wellenlänge zu kurz ist. Radiostrahlung, also das, wodurch diese Sendung jetzt gerade hier durch die Gegend gestrahlt wird, ist auch Licht mit einer Wellenlänge, die noch viel länger ist als die Infrarotstrahlung. Also es gibt jede Menge Arten des Lichts und wir haben jede Menge Methoden entwickelt, all diese Arten des Lichts zu sehen, und ein Spin auf dieser Methoden ist die Temperaturmessung mit Infrarotthermometern.
Ist aber nicht so, dass in Ihrer Welt als Wissenschaftler, in deiner Welt als Wissenschaftler alles Licht, Wärme ist gleich Licht. Das heißt, wenn man im Winter sagt, bitte die Heizung runterdrehen, dann wird das Licht abgeschaltet.
Würde es auch ein bisschen kühler machen, aber normalerweise im Alltag macht man dann doch die Heizung ein bisschen kleiner.
Das heißt, aber grundsätzlich ist es eine gute Methode, um einen ersten Überblick zu kriegen, wenn man die Temperatur schnell misst, ob jemand eventuell erhöhte Körpertemperatur hat oder nicht.
Genau, vor allem in der Situation, wenn man das kontaktlos machen will, ist es wirklich die beste Methode.
Gut. Danke vielmals. 0800 226 996 ist die Leitung nach wie vor offen. Falls wer Fragen noch hat rund um Corona, rund um die Erde, rund ums Universum eigentlich oder auch um Paralleluniversen, können wir uns kümmern. Wir spielen noch eine Platte und besprechen dann danach unter Umständen, ob es wünschenswert wäre, in einer Welt zu leben, wo es gar keine Viren gibt.
FM4. Frag die Science Busters. 0800 226 996.
Ja, hallo, am Apparat ist jetzt die Jella mit einer Frage, die nicht unmittelbar mit Corona was zu tun hat. Bitte. Hallo Jella.
Hallo, meine Frage wäre, inwieweit kann das jetzt den Klimawandel unterstützen, also dass es besser wird, nachdem jetzt auch Flugverkehr eingeschränkt ist, viele Fabriken nicht arbeiten und so weiter.
Hallo, servus. Prinzipiell natürlich für einen Klimawandel oder eigentlich gegen einen Klimawandel ist das jetzt natürlich etwas sehr Sinnvolles. Ich persönlich und wahrscheinlich die meisten anderen auch glauben auch, dass das Klimaproblem vielleicht irgendwie besser anders gelöst werden sollte, als dass meine tödliche Pandemie verursachen, dass keiner mehr aus dem Haus raus darf. Grundsätzlich natürlich, wenn die Leute weniger fliegen, wenn die Leute allgemein weniger reisen, ist das gut. Es wird nicht die langfristige Lösung sein. Ja, wir haben ja auch Gegeneffekte, zum Beispiel das Auto gewinnt jetzt viel an Popularität gegenüber den öffentlichen Verkehrsmitteln. Kann sein, dass natürlich der Schweif, den das Ganze nachzieht, eher ein klimaschädlicher ist.
Man kann eigentlich davon ausgehen, dass wenn es dann wieder soweit ist, wird es Sonder- und Lockangebote für Fernreisen Sonderzahl geben und die Menschen werden froh sein, endlich wieder reisen zu können. Dann werden wir das alles wieder schnell aufgeholt haben, vermutlich.
Gut anzunehmen, ja.
Gut. Schade.
Ja, leider. Leider, aber Menschen ausrotten, um das Klima zu retten, ist sowieso ein schlechtes Konzept.
Nein, das habe ich nicht gemeint.
Nein, aber es ist schön, dass du das Positive drin suchst, das ist sehr lobenswert.
Such das Positive, genau.
Danke, Jella. Jetzt, um auf die Frage zu kommen, Viren. Viren haben immer schon einen schlechten Ruf, nicht nur, wenn der Computer infiziert ist, sondern auch im Menschen, Schnupfen, Grippe, Viren. Wenn wir in der Lage wären, wissenschaftlich alle Viren vom Erdboden auszuradieren. Wäre das für uns eine schöne Welt, eine wünschenswerte Situation?
Kurzfristig können wir natürlich wirklich, wirklich blöd sein. Das Merkmal. Langfristig sind Viren eigentlich ganz sinnvoll, auch evolutionär, weil was Viren quasi machen, kann man sich vorstellen, sie bringen ein bisschen ein kreatives Chaos in unser Genom, in unsere Erbinformation.
Und das ist gut, wenn wir Chaos in der DNA haben?
Das ist gut, weil wir müssen uns entwickeln. Ja? Zum Beispiel, es gibt eine Atembarriere. Wir und Vögel zum
eine
Beispiel.
Sondern Artenbarriere.
Eine Artenbarriere, weil wir und Vögel, wir können zum Beispiel jetzt keine Nachfahren miteinander zeugen, wir können es probieren.
Obwohl es als Verb sich durchgesetzt hat, bei uns Menschen geht es nicht.
Bestenfalls die nächste Vogelgrippe, die wir damit auslösen, aber es gibt tatsächlich Dinge, die die Atembarriere überwinden können. Das sind Viren und die können auch Stücke der Erbinformation hin und her transportieren, weil es gibt Viren, die infizieren Vögel und uns auch. Und deswegen haben wir zum Beispiel im Laufe der Evolution Erbinformation von Vögeln in uns aufnehmen können. Und das ist natürlich Information, die wird anders nicht zu uns gelangen. Und es geht sogar noch weiter. Ein großer Teil unserer Erbinformation, sogenannte Retrotransposons, da nimmt man an, sind wirklich ein Drittel unserer Erbinformation, nimmt man an, dass das eigentlich Überbleibsel von Viren sind, die sich in uns eingenistet haben, sich gedacht haben, das ist so angenehm, da gehe ich nicht mehr raus. Mhm. Und wir wissen, dass die eine Rolle spielen für die Entwicklung des anpassungsfähigen Immunsystems, für unser Gehirn. Also langfristig betrachtet haben wir den Viren eigentlich viel zu verdanken.
Das heißt, da sind Viren in unser Genom gekommen und das Immunsystem hat damit fertig werden müssen. Das ist so wie Verwandte, die einfach nicht mehr weggehen. Dann muss man den Alltag umstellen. Dann kann das vielleicht auch positive Effekte zeitigen, langfristig, wenn man dann jemanden hat, der auf die Kinder schaut, wenn man am Abend weggehen möchte. Aber in Wirklichkeit haben wir Viren-DNA in uns und die hat uns über die Jahrmillionen trainiert.
Ja, es ist sogar noch mehr, als das uns nur trainiert hat. Es hat uns die Fähigkeit gegeben, Erbinformationen zu entwickeln, die von einer Stelle auf die andere springen kann in uns, die sich selbst kopieren kann. Und das ist eben notwendig, damit wir auch Variabilität in unsere Immunzellen bekommen zum Beispiel.
Und die ist ja notwendig, weil unabhängig von einer Coronaviren-Pandemie stehen wir in ständigem Konkurrenzkampf mit Mikroorganismen, oder?
Ja, genau. Man kann quasi sagen, der Grund, warum unser Immunsystem heute das Coronavirus erkennen kann, ist, weil wir in der Vergangenheit Viren in uns aufgenommen haben.
Das heißt, die Viren haben vor Jahrmillionen schon ihren Besuch angekündigt und jetzt sind sie halt da und wir können ihnen einen Sitzplatz zuweisen oder sie uns einen Liegeplatz.
Ja, ein strategischer Fehler von Seiten der Viren.
Okay. 0800 226 996, könnt ihr telefonisch noch Fragen stellen, wir spielen kurz Musik. So, Telefonnummer wäre 0800 226 996, aber es geht sich nur noch eine Frage aus, daher vielleicht ein anderes Mal in den nächsten Tagen. Die Petra ist noch in der Leitung der Frage. Hallo Petra.
Ja, hallo. Ich wollte wissen, wie lange ein Coronavirus auf einer glatten Oberfläche überleben kann, wenn ich drauf niese oder spucke oder so.
Hallo Petra.
Wie lange das haltbar ist.
Perfektes Timing für die Frage, da ist vor wenigen Tagen eine Studie rausgekommen. Es kommt darauf an, was die Bedingungen sind, ob es im Sonnenlicht ist, also UV-Licht zerstört, Viren, Luftfeuchtigkeit, Temperatur. Aber unter Idealbedingungen, zum Beispiel auf Papier oder Karton, ist das Virus nur etwa 24 Stunden aktiv. Auf anderen Oberflächen wie Plastik oder Edelstahl kann es tatsächlich bis zu maximal 3 Tage sich halten. Aber das Gute ist, und um auf den Herrn Freistetter zu sprechen kommen, weil der so geschimpft hat auf die exponentielle Entwicklung, auch der Abbau der Viren folgt einer exponentiellen Entwicklung. Das heißt, es fängt langsam an und dann geht's aber schnell und alle sind kaputt. Also exponentielle Entwicklungen können auch unsere Freunde sein.
Aber wenn ich jetzt ein verpacktes Produkt zum Beispiel kriege aus Italien, aus China, wo auch immer, da kann auch was drinnen sein, was ich mir anstecke. Oder ich habe gehört, man soll im Wirtshaus nur noch Bier aus der Flasche trinken und nicht offen, wenn es wieder offen ist. Offen gilt so als natürlich, als schöner, das offene Bier. Was ist da dran?
Es ist wahrscheinlich, jetzt nicht irrsinnig wahrscheinlich, dass ich mich über Lebensmittel anstecke. Ausschließen kann ich persönlich es aber nicht.
Das heißt aber, der jetzt erhöhte Bierkonsum ist wahrscheinlich wesentlich weniger gesund, als wenn man als gesunder Mensch Bier offen trinkt.
Macht es aber angenehmer, die Gesamtsituation.
Danke vielmals für die Anrufe. Das war die eine Stunde, fragt die Science Busters. Knapp 60 Minuten rund um Corona, hauptsächlich ganz wenig Klimawandel. Möglicherweise hören wir uns in ein paar Tagen wieder. Einmal schauen. Es gibt jetzt ganz regulär Unlimited nach uns. Danke für die Anrufe, danke fürs Interesse. Schönen Tag und gesund bleiben.